Ich grüße euch ganz herzlich aus der Lutherstadt Wittenberg. Und ich komme seit 1997 nach Altdorf. In Verbindung mit meiner damaligen beruflichen Tätigkeit war ich auch bei der Christa Schrottel. Sie war meine erste Buchhändlerin hier in Altdorf, die ich dann besuchte. Und es folgten danach 14 Jahre aus dem Dienst als auch ausgebildete Buchhändlerin. Und ich habe dort 10 Bundesländer bereist. Ja, 10 Bundesländer bereist, Österreich und die Schweiz. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viele Menschen, Gemeinden ich kennengelernt habe, lieben und schätzen gelernt. Es war mit für mich unter anderem die lehrreichste Zeit. Nicht in der Weise auch, dass ich viele Wunder erlebt habe. Nach einer Scheidung, nach 35 Ehejahren und einer Insolvenz einer Firma ging es wirklich, ich sag mal so, zerbrochen weiter. Und das eine Lied, was wir eben gesungen haben, das Auge im Sturm, das habe ich immer auf diesen langen Autobahnfahrten gesungen. Hab mir vorgestellt, im Geist auf die Knie zu gehen und auf die Stimme des Herrn zu hören. Aber ich bin auch gerne schnell gefahren, habe gerne schnelle Autos gefahren. Und es war so deutlich in mir, Brigitte, du brauchst das Hören der Stimme Gottes in deinem Leben. Ein klein wenig vorschalten möchte ich, damit er mich etwas kennenlernt. Also wie nicht schwer zu erkennen ist, werde ich in 9 Jahren 80. Und deshalb mit den alten Portalen, ne? Du weißt eben. Ich komme aus dem Rheinland, mache auch sehr gerne Witze. Daran mussten sich meine Gemeindeglieder in Sachsen-Anhalt erst gewöhnen. Und auch an die Freiheit, die man dann so hat. Aber zwischenzeitlich ist das schon ein bisschen passiert. Und wenn ich so unterwegs war, musste ich sagen, wenn ich erzähle irgendwo, was Gott in meinem Leben getan hat, bin ich immer noch begeistert. So begeistert, dass ich einfach da nicht darüber schweigen kann. Und ich selber habe mein Predigtthema überschrieben, wen oder was wir lieben, prägt und motiviert uns. Ich frage jetzt besonders die, die auch schon Silberhochzeit gefeiert haben und bald würde Goldhochzeit oder so weiter stehen. Wen wir lieben, prägt und motiviert uns. Ist einfach mal zum drüber nachdenken. Es gelingt ja nicht immer, wie man an meinem Beispiel sieht. Und viele Beispiele es heute auch in den Beinen dafür gibt. Als ich diese Frage stellte und über das Predigtthema setzte, habe ich gerade an diesem Morgen, es war letzte Woche, 15 Personen bei mir auf meiner Baustelle in Wittenberg gehabt. Und es sind Menschen, ich möchte sagen, wenn wir sie sehen oder wenn ihr sie sehen würdet, wisst ihr nicht, wie lang das Vorstrafenregister ist. Ich arbeite gerne in so einer Szene, aber auch arbeite auch gerne in den Gemeinden. Es ist ein großer Unterschied. Aber was die Herzensbeschaffenheit angeht, nicht unbedingt. Und die Leute sind gekommen, sie haben uns geholfen. Wir haben einen geistig behinderten 67-jährigen Mann bei uns aufgenommen, das Dachgeschoss ausgebaut und einer nach dem anderen kommt zur Tür rein. Sie wissen, dass ich Pastorin bin. Und ich habe gefragt, wen oder was liebt ihr? Und was prägt euch? Und was motiviert euch? Hä? Sie guckten mich an, weißt du, Brigitte, wir mögen dich, aber wenn du jetzt anfängst zu predigen, bauen wir schnell weiter. Ich habe gesagt, ich fange nicht an zu predigen, ich will nur wissen, wer euch prägt. Und ob ihr denjenigen liebt, der euch prägt. Wir lassen uns doch nicht prägen, ja hör mal. Da habe ich gesagt, ich biete euch so ein Coaching an, vor allem was die Sprache betrifft. Da ist so alles so, ich will das gar nicht, ne? Wiederholen, was sie so machen, wenn sie richtig missmutig drauf sind. Da habe ich gesagt, wer hat euch geprägt? Was sagen eure Frauen dazu, eure Kinder? Kurzum, ich habe die Fragen beantwortet bekommen auf separaten Zetteln. darauf stand, uns liebt ja keiner. Wir haben das nie erlebt. Uns hat die Straße geprägt. Menschen, die uns nicht gut wollten. Und es war so eindeutig, was darüber kam. Das ist eine Truppe von 15 Leuten, wie ich eingangs schon sagte, wo ich Gott gesagt habe, ich möchte sie mindestens in 1 bis 2 Jahren alle in der Elbe taufen. Was ist Gott lieber, als wenn Menschen zu ihm finden, wenn wir sie taufen können, der Gemeinde hinzutun? Und wenn ich solche Fragen stelle, ich mache auch Gebetsfrühstückstreffen mit einigen Mandatsträgern aus dem Bundestag. Die Kluft ist sehr riesig. Wenn wir dort darüber reden, was bedeutet es, Menschen zu lieben, für die Stadt das Beste zu suchen, kommen viele gute Ideen, Programme. Aber was heißt es wirklich, sich prägen zu lassen und motivieren zu lassen von denen, die uns lieben? Was wir lieben, wen wir lieben, prägt und motiviert uns. Es begann für mich in einem gläubigen Elternhaus, dass ich natürlich gelehrt wurde, gläubig zu sein, sich für Jesus zu entscheiden. Das war eine Brüdergemeinde, die Frauen rechts, die Männer links. Und als ich anfing, in der damaligen Zeit meinen ersten Hula-Hoop-Reifen zu haben, Petticoat, Hosen, hinterher dementsprechend, haben natürlich die Brüder gesagt, Brigittchen, das sieht der Heiland nicht gern. Habe ich gesagt, wenn der Heiland mich liebt, sieht er das auch gern. Ich bin also ungefähr bis zum 11. Lebensjahr dorthin gegangen und ich habe ein gutes Fundament mitbekommen. Aber dann bin ich ausgebrochen und bin erstmal meine eigenen Wege gegangen, wie das oftmals bei Kindern gläubiger Eltern ist oder auch die aufgewachsen sind in den Gemeinden. Man hat alles im Kopf. Man weiß auch, dass es richtig ist. Und ich muss euch gestehen, wenn ich so auf der Straße Menschen sah, die nicht gläubig waren, von denen man es hörte, habe ich sie tatsächlich, ihr mögt mir verzeihen, als Trottel, als törichte Narren gesehen. Wie kann man denn diesen Heiland nicht lieben? Wie kann man denn nicht in die Gemeinde gehen? Und in mir wuchs eine unglaubliche Überheblichkeit. Kennt ihr sowas? Eine christliche Überheblichkeit. Sie war bei mir enorm vorhanden. Ich habe ja alles. Ha. Und wenn der Herr wiederkommt, na klar bin ich dabei. Selbst schuld, wenn ihr nicht dabei seid. Ich meine nicht ihr, ja, sondern so habe ich gedacht. Ich habe dann meine Ausbildung begonnen bei der Justiz, war lange Jahre bei der Staatsanwaltschaft, Abteilung Kapitalverbrechen. Und dort hatte ich mit Menschen zu tun, sowas hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen, gehört. Und wisst ihr, was passierte? Ich kam mir noch besser vor. Das waren ja Typen, was die alles gemacht haben. Kurzum, mir ist nichts Menschliches fremd. Aber meine Nase ging immer höher. Was habe ich diskutiert, wenn meine Kollegen mich gefragt haben, Brigitte, du bist gläubig, was bringt dir denn dein Christsein überhaupt? Oh, viel. Und in der Bibel steht doch irgendwie, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Tust du das auch? Ich war es gewohnt, durch die Erziehung meines Vaters, die Wahrheit zu sagen. Da habe ich gesagt, nee. Wenn ich den erlebe und den erlebe, wie soll ich den lieben? Ja, aber es heißt doch bei euch Christen immer, ein paar waren darunter, die etwas angefrömmelt waren. Und die sagten mir, aber hör mal, Gott liebt doch jeden. Und in der Bibel steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Habe ich gesagt, dann darf ich aber bestimmen, wer mein Nächster ist. Jahre später wurde ich gefragt, auch dort an der Stelle, sag mal, was bringt dir denn dein Christsein? Du rennst da irgendjemandem hinterher, der hat sich doch da kreuzigen lassen. Und dann die Christen glauben, dass er Ostern auferstanden ist. Was bringt dir das denn überhaupt? Ist doch Historie. Und ich habe mich wirklich ein bisschen breiter gemacht, als ich ohnehin schon bin. Und habe gesagt, warum ich diesem Jesus folge. Verteidigt. Oh, und wenn ich einmal wirklich so, was sage, den anderen davon überzeugen will, Jahre her, keine Sorge. Dann habe ich das auch vertreten mit unglaublicher Leidenschaft. Es geschah dann Jahre später in den 70er Jahren, als Jugend mit einer Mission auch richtig aktiv wurde. Da kam ich abends nach Hause, mein Ex-Mann aus der linken Szene kommend, hat mich immer auf Demos mitgeschleppt und habe dann da gesungen und so weiter. Lagen so viele Heftchen auf unserem Nachttisch, weil er hatte sich bekehrt. Und da war von Campus, kennen Sie die vier geistlichen Gesetze und kennen Sie das vom Heiligen Geist erfüllte Leben. Ich habe das Heftchen genommen und es traf mich derart, kennen Sie das vom Heiligen Geist erfüllte Leben. Ja, ich war doch gläubig. Vom Heiligen Geist erfülltes Leben. Na klar, ich konnte doch Bibeltexte zitieren. Ich konnte Menschen das so regelrecht, ich sage nicht um die Ohren hauen, das ist nicht. Aber ihnen direkt sagen, was sie nicht richtig machten, das lag ja auf der Hand. Und ich hatte das ja alles schon durch. Gottes Geist redete sehr deutlich in mein Herz und sagt, Brigitte, du hast alles im Kopf, aber dein Herz ist nicht erfasst. Du kannst Bibeltexte zitieren, du singst leidenschaftlich die Lieder, auch zum Beispiel, ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du, war ja damals auch so bei Jugend mit einer Mission. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Wen oder was lieben wir, was prägt uns und was motiviert uns? Ich habe viel gesungen in meinem Leben, tue es auch immer noch. Ich hörte plötzlich, wie liebst du mich? Du liebst mich nicht, Geist, Seele, Leib, Wille, Gefühl, Intellekt. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Dann stand im Johannesevangelium, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Na klar, 10 Gebote hoch und runter. Stimmt alles. Wunderbar. Der Geist Gottes bohrte sehr, sehr tief. Und er hat mich an diesem Abend, ich war alleine zu Hause damals, sehr überführt. Ich musste aufstehen, mich niederknien. Und damals war es noch ein anderes Niederknien als heute. Und ich musste wirklich sagen, Herr, ich habe nichts zu bringen. Es war der Geist Gottes, der mich überführte. Nicht die eigene Anstrengung. Da wusste ich plötzlich einmal, welcher Unterschied da war, wenn er so seine Hand auf dich legt und dir sagt, Mädchen, werde mal wach. Du hast alles im Kopf, aber wo ist dein Herz? Was motiviert dich? Du erzählst von dem, was Jesus gelehrt hat, was du in meinem Wort findest. Aber wo ist der Antrieb? Wo kommt er her? Was ist die Grundlage? Und es geschahen dann viele, viele, viele Situationen in meinem Leben. Ich muss sagen, mein Leben, habe ich einmal ein Thema gehabt, mein Leben als Frau, ein Abenteuer mit Gott. Abenteuerlich ist es bis heute. Manchmal denke ich, es wird immer schlimmer. Schöner, schlimmer, schöner, schöner, schlimmer. Aber es hat sich was geändert. Es musste sich etwas in mir ändern. Und es hat sich auch etwas verändert, dahingehend, mit welchem Thema, mit welchen Themen bin ich unterwegs. Ich habe vor vielen Jahren eine Berufung zum Evangelisten bekommen. Ich sage euch direkt, seitdem ich Pastorin vollberuflich in meiner Gemeinde bin, habe ich angefangen, um ein Hirtenherz zu beten. Ich war so der typische Aufreißer. Jeder, der da stand, irgendwo musste irgendwo mit dem Evangelium liebevoll konfrontiert werden. Aber ich musste mein Hirtenherz beten. Ich musste mein Herz beten, was Gottes Geist mir schenkte. Das heißt, den anderen zu sehen, ich sage mal nicht als Opfer, als Bekehrungsopfer, sagen wir es mal so. Eine Mitarbeiterin sagt, Brigitte, man kann dir 100 Leute geben, die wirst du alle beschäftigen mit irgendwelchen tollen evangelistischen Projekten. Aber vergiss darüber nicht den Einzelnen. Und Gott musste etwas in mir verändern. Eine Liebe, die eine andere Basis hat, nämlich die genährt ist durch die Liebe, die Jesus zu mir hat, die ich in meinem Herzen wirklich verspürt habe und die mein Leben auf den Kopf stellte und wo sich jeder Einsatz lohnt, wo ich dann anfing, einmal ganz genau nachzuschauen, was Jesus lehrte. Ihr würdet jetzt vielleicht sagen, ja, hör mal, aufgewachsen in einem gläubigen Elternhaus, in Gemeinden gewesen und vieles erlebt. Du weißt doch alles. Ja, ich wusste, wir konnten viele Bibelstellen oder euch selber viele Bibelstellen zitieren. Aber ob das Wort Gottes so als Wort Gottes mich erfasste, richtig erfasste und daraus die Motivation erfolgte, das zu leben, auch das leben zu wollen, davon war ich Jahre weit entfernt, weil alles hier oben war. Es hatte mich aber nicht komplett durchzogen, auch trotz der Taufe im Heiligen Geist, trotz Sprachenreden, trotz Gaben, die Gottes Geist gegeben hat. Gott musste an meinem Charakter arbeiten, musste anfangen, mich zu formen. Dieser Zerbruch, von dem wir eben gesungen haben, musste passieren. Und ich sage euch, das ist nicht schön. Aber wenn wir die Liebe Gottes dahinter sehen, die er für uns hat, wissen wir, er formt auch einen Menschen, den er gebrauchen möchte. Jeden, individuell. Nicht die ganze Truppe auf einmal, aber jeden individuell, so wie wir es brauchen. Ich habe also angefangen und da möchte ich einfach euch Mut machen. Einmal die so viel zitierte Bergpredigt da euch mitgehen zu lassen. Und zwar, ich habe mit Menschen über die Bergpredigt geredet und sie sagten, alte Übersetzung, selig sind. Brigitte, wir kennen nur jemanden, der selig singend aus einer Kneipe geht, der gerade so dem Wirt für einen Umsatz geholfen hat. Ich habe diese Seligkeit, meine ich nicht. Ich habe dann hinterher gewählt, die Hoffnung für alle, Wort dort heißt, glücklich sind die. Glücklich sind die. Wenn ich mit Menschen darüber redete, glücklich sind die Friedensstiften. Ja, das will eigentlich noch jeder. Glücklich sind die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Da wurde es schon problematisch. Ich erinnerte mich an die alten Zeiten. Glücklich sind die vor Gott arm sind. Wer würde hier von euch sich als arm vor Gott bezeichnen? Ich rede nicht vom Geldbeutel. Das ist doch nicht, das klingt doch nicht schön, oder? Es klingt nicht wie ein toller Werbeslogan. Du bist glücklich, wenn du arm vor Gott bist. Würde doch keine Werbefirma irgendwo das machen. Dann steht da, glücklich sind die Trauernden. Glücklich sind die Friedfertigen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Dann kommen zwei nicht so schöne Dinge. Glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Und für mich, als ich das durcharbeitete, hat sich irgendwo eine Welt aufgetan in Bezug auf den Auftrag, den Gott für uns, für jeden Einzelnen hat und auch für uns als Gemeinde hat. Und dahinter steht noch, glücklich sind die. Nehmen wir ein Beispiel. Und glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich ist die Gemeinde, die Christusgemeinde Altdorf, wenn sie erkennt, wie arm sie vor Gott ist. Ich würde sagen, die Neumeister lade ich nie wieder ein. Wir sind so reich, wir sind so gesegnet, wir sind so wunderbar ausgestattet mit. Ihr könnt das ja viel besser ergänzen, weil ihr eure Gemeinde kennt. Aber als mir bewusst wurde, was es heißt, arm vor Gott zu sein, heißt das, ich weiß, dass ich ohne ihn nichts bin. Und es ist eine Herzenshaltung. Ich habe ein Thema ausgearbeitet, Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Wenn eine Gemeinde in Ehrfurcht vor Gott lebt, kann sie nichts aus dem Ruder werfen, auch wenn schwierige Situationen kommen und sie werden kommen, sind bei mir in meiner Gemeinde gekommen, der Gemeinde, die ich vorher mit aufgebaut habe, in vielen Situationen. Aber wenn eine Gemeinde da ist, die Ehrfurcht vor Gott hat, keine Angst, die ihn ehrt, die ihn respektiert, die seinen Willen tun will, entwickelt sie sich zu einer starken Gemeinde, weil nicht Einzelne da sind, die stark sind aufgrund der eigenen Kraft, sondern durch die Kraft des Geistes Gottes. Und die stehen vor ihrem Gott und singen wie heute Morgen, mutig komme ich vor deinen Thron. All unser Lob reicht niemals aus. Ihn, dich, so zu ehren, wie du bist. Es geht gar nicht anders. Und wenn das in der Einmütigkeit geschieht, wird der Himmel sich öffnen. Und Gott tut hinzu. Ihr Lieben, es geht nicht anders. Wir durchleben nicht nur persönlich, auch als Gemeinde, ganz schwierige Prozesse. Und ich selber muss auch sagen, ich bin ja eigentlich ein sehr lustiger und sehr fröhlicher Mensch. Ich habe enorm viel Tiefen in Gemeinden erlebt. Auch da, als mein Ex-Mann ging und auch der Gemeinde sagte, warum er geht. Und ich konnte dann dort eine Zeit lang mit einem farbigen Pastor multikultureller Gemeinde aufbauen, mit der Elfenbeinküste. Aber mit den Afrikanern ist es nicht anders. Genauso Menschen. Bisschen temperamentvoller als wir, ja. Aber das Herz muss genauso umgewandelt werden zur Ehrfurcht Gottes hin. Und nicht nur proklamieren, nicht nur praise the Lord, halleluja, oh, preach it. Oh, wie toll kann ich das sagen. Aber was predige ich? Es muss doch durch mein eigenes Leben laufen. Menschen sind Menschen. Aber Menschen, die ihren Gott lieben, die ihre Gemeinde lieben, die sich verändern lassen wollen, die nach seinem Willen leben wollen, die haben an der richtigen Stelle was zu sagen. Ich möchte euch mitnehmen in das erste, hieß hier, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind und verschiedene andere Seligpreisungen. Aber mit jeder Seligpreisung ist eine Verheißung verbunden. Das habt ihr mitbekommen. An jede Seligpreisung knüpft Jesus eine Verheißung. Die Verheißung ist der eigentliche Grund. Gottes Reich breitet sich aus. Wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, schickt er uns mit seiner Botschaft. Mit seiner Botschaft Einfluss zu nehmen. Und oftmals erlebe ich und erlebt auch in den jahrelangen Diensten im Außendienst, dass Gemeinden da so etwas verschüchtert herumsaßen. Sagten, Brigitte, wenn wir rausgehen, uns glaubt doch keiner. Mit einem veränderten Herz, einem Hirtenherz, habe ich nicht gesagt, ja, logisch. Wo ist eure Autorität? Nein, ich hatte ja auch mein Hirtenherz gebeten. Ich habe gesagt, wo bekommst du denn die Autorität her? Ohne autoritär zu sein und ohne komisch zu wirken. Es waren ganz treue, liebe Leute, die sagten, Brigitte, wir stehen samstags auf der Straße und haben einen Traktat selber entworfen. So, ich sagte, dann zeigt mal, wie ihr denn den Zettel haltet oder das Traktat haltet. Ich bin jetzt mal jemand, der noch nicht gläubig ist. Dann standen sie ganz lieb, ihr Lieben, wirklich ganz lieb da, mit viel Mühe. Ich kam daher, na, ihr Christen wieder auf der Straße, was habt ihr denn heute zu sagen? Zettel. Das war ja dann so irgendwie wie heute die Plastikteile da, wenn man irgendwo bei der Bank ist oder so, so hielten sie die Zettel vor. Da habe ich gesagt, darf ich deine Augen mal sehen? Wir sind von der so und so und so. Argumente, ihr Lieben, der Zettel immer zwischendurch wieder davor. Wir haben hinterher darüber gesprochen, was ist denn? Was ist denn eigentlich, wenn ihr mit Menschen redet? Welche Botschaft habt ihr denn? Ja, wir sagen, dass jeder Mensch sündig ist. Da habe ich gesagt, wunderbar, das ist so, da habt ihr recht. Ja, aber wenn ihr direkt jemandem sagt, hier, du bist sündig, dann sagt der Mensch, Christen, ihr seid doch die hinterletzten Typen, die jedem die Freunde nehmen wollen an irgendetwas. Ein Straßeneinsatz, den ich hatte, direkt am Bahnhof in Wuppertal-Elberfeld, da habe ich gefragt, was muss Kirche tun, dass sie hingehen? Kamen viele Leute vorbei und sagten, Mensch, geh doch mit deinem Mann in die Disco. Ich habe gesagt, er ist heute nicht da. Lass dich nicht von der Kirche bezahlen. Ich sagte, die Kirche zahlt sowieso nicht, die hat nie Geld. Und ein Mann kam da, so Lederkleidung, gepierst, der sagt, hör mal, Also wieso stellst du dich hier hin und fragst, was Kirche tun muss, dass sie hingehen? Das ist ja das Hinterletzte. Da bist du viel zu schade, um hier für eine Kirche zu werben. Ich sage, das ehrt mich, ich nehme das als Kompliment, aber ich werbe für Gott. Hä? Hast du irgendwo einen Schoss hier oben, was nicht ganz zu ist? Das ist so eine Redewendung. Ich habe gesagt, mein Schoss macht vielleicht nicht zu sein, aber mein Herz ist offen. Und dann habe ich gesagt, wenn du zur Kirche gehen würdest, wir haben uns vorher nie gesehen, wenn du zur Kirche gehen würdest, was willst du da mitmachen, wenn du die Kirche verändern willst? Ich will mitpredigen. Ist alles wahr, was ich euch erzähle? Ich will mitpredigen. Wenn ich sage, Stimme ist laut genug, brauchst du kein Mikro. Das ist vollkommen richtig, gut ausdrücken kannst du dich auch. Und dann sage ich, du, ich nehme gerade bei uns in der Gemeinde die 10 Gebote durch. Oh, das ist toll. Die Menschheit muss ja mal wissen, dass sie sich vernünftig verhält. Ich sage, ja, wir nehmen gerade in der Bibelstunde, du sollst nicht Ehebrechen durch. Da käme ich an dem Abend dann nicht. Ich habe gesagt, du liebst doch die 10 Gebote. Ja, weißt du, und dann ging es los. Da habe ich gesagt, was möchtest du noch gerne tun? Ich möchte mit singen. Da habe ich gesagt, gut, dann singen wir jetzt zusammen hier, Samstagnachmittags, verkaufsoffener Samstag. Dann singen wir hier, Oh Happy Day. Nur er und ich, wir haben ja vorher noch nie zusammen gesungen. Haben wir angefangen zu singen. Gut, er hatte eine gute Stimme. Allmählich, ihr Lieben, allmählich sammelten sich die Leute um uns zwei und sangen mit. Als wir dann so weiter fertig waren, habe ich gesagt, welcher Text hat euch am besten gefallen? Ja, oh Happy Day, ist alles glücklich, ist ja toll. Wie gesagt, da drin steht aber auch noch etwas beim Singen im Text. He washed my sins away. Jesus washed my sins away. Und konnte dann anfangen, darüber zu predigen, habe ihn als Beispiel genommen, habe gesagt, wenn jemand Probleme hat mit dem Ehebruch, was passiert denn alles darauf, wenn du die Ehe brichst? Oder wenn du stiehlst oder was sonst noch schlecht über deinen Nachbarn redest? Oder, was passiert dann? Na, hat der andere Pech gehabt. Die Haltung von den meisten, die da waren. Ich habe gesagt, wisst ihr, wie ihr dem entgegenwirken könnt? Indem das erste Gebot für euch wichtig wird. Sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Was ist Liebe für euch? Und wieder war ich bei dem Thema, und das fiel mir auf, als ich mich vorbereitete, dass an diesem besagten Samstag die Leute sehr nachdenklich waren und es waren keine kirchlich engagierten Menschen. Ich konnte mit ihnen reden über die 10 Gebote, ausgehend natürlich von dem, du sollst nicht Ehe brechen. Wir konnten darüber sprechen, dass Jesus für jede Schuld gestorben ist und dass es wichtig ist, für ihn dann unterwegs zu sein. Dieser Mann dort mit seinem, dass er bei der Predigt mitreden wollte, dieser Mann sagte, du hör mal, wo ist deine Gemeinde? Er kam aus einem anderen Ort, war aber weiter weg. Da habe ich gesagt, bei dir in der Stadt gibt es auch Gemeinden. Willst du dorthin gehen? Er sagt, du hast mein Herz so tief getroffen, weil ich bin gerade in einer solchen Beziehung. Meine Familie hängt damit dran. Und die Familie seiner Freundin auch. Und er sagte, kann dieser Gott mir vergeben? Kann dieser Gott mir vergeben? Ja, wenn du willst. Aber du brauchst erstmal seine Liebe in deinem Herzen, um überhaupt das tun zu wollen, was er von dir möchte. Und dann haben wir auch über Bergpredigt gesprochen und welcher Einfluss für uns als Christen da gegeben ist. Überall, wo wir hingehen mit der Botschaft, mit dem Regierungsprogramm Gottes, nehmen wir Land ein. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Gottes Welt, neue Welt beginnt da, wo wir hingehen. Und wenn ich eben euch erzählt habe von diesen 15 Leuten, von diesem Trupp der Handwerker, die da hinkommen, beginnt für mich da etwas, wo ich mit ihnen rede darüber, über das, was mich motiviert, die Liebe, die ich zu Jesus habe, weil ich eine Beziehung zu ihm habe. Liebe ist ja einfach Beziehung. Eine feste Beziehung, die wächst, wenn ich in dem bleibe, was Jesus in seinem Wort sagt. Ich erinnere mich an ein Lied, ihr wahrscheinlich auch, die Älteren. Das hieß so in den 70er Jahren, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Ja? Das heißt ja, nimm ein, geh hin mit einer Botschaft, die wichtig ist. Mit einer Botschaft, an die Jesus was knüpft. Eine Verheißung. Da, wo wir Frieden stiften wollen, weil selber Friede in uns ist, werden wir uns positiv einmischen. Ich habe verschiedene Referenten bei dem Gebetsfrühstück in dem Rathaus bei uns und habe einmal ein Video gezeigt von Udo Lindenberg. Komm, wir ziehen in den Frieden. Es sind nicht viele da, die wiedergeborene Christen sind, aber die, die so kirchlich ein bisschen doch da sind, haben sich gewundert, dass Neumeister Udo Lindenberg da vorne ein Video zeigt. Komm, wir ziehen in den Frieden und dann ne, mit den Kiddies und Omas und Opas da sind. Und ich habe gesagt, wie wichtig es ist, nicht nur die Kerzen zu schwingen und Lieder zu singen, sondern es in der Praxis zu tun. Hinzugehen, sich einzumischen als Christen. Nicht wie ich in früheren Zeiten, arm. Ihr wisst ja gar nicht, was eigentlich Christsein heißt. Nein, mit dem Frieden, der in mir ist, hinzugehen und Frieden versuchen zu stiften, zu schlichten. Das habe ich mitgenommen zu unseren Jungs und habe gesagt, ihr habt nur Stress mit den Nachbarn in der Familie. Seid ihr eigentlich glücklich darüber? Und ich habe gemerkt, so ein Stück weit, das ist noch gar nicht viel, so ein Stück weit ist einfach da etwas rübergekommen, wo sie fragten, ja, wie bekomme ich das denn? Es ist nur so, wenn wir hier reinkommen morgens früh und wir fangen an mit den Handwerkerarbeiten, dann ist es bei uns so, wir hören dich singen. Ja, das geht überhaupt gar nicht anders. Und ihr kennt ein Lied vielleicht, Martin Pepper, wir erheben uns im Glauben, wachen aus dem Schlaf auf. Denn wir hören seine Stimme und die Sonne geht schon auf. Wenn ich das singe, dann sagen sie, okay, wenn wir hier reinkommen, du bist wie so ein Sonnenschein. Da habe ich gesagt, schön, aber wenn ich mich ärgere, muss ich ein anderes Lied singen. Dann haben sie gesagt, du ärgerst dich mal. Dann habe ich gesagt, oh ja, ich merke dann aber, was mit mir ist, weil Brigitte dann da ist, die sich ärgert. Aber wenn wir vom Frieden reden, dann ist das etwas anderes, wo Gott Frieden gibt. Du redest, als kämst du vom anderen Stern. Du bist so bodenständig, sagen sie dann auch bei allem, was du erlebt hast, so bodenständig. Aber irgendwas ist da, nimmst du eine Pille. Ich sage im Augenblick jetzt zwar gegen Schmerzen wegen der Rippe, aber ansonsten nehme ich keine Pillen. Ja, wie kommt das denn, dass du morgens früh schon singst? Ich sage, stell dir vor, ich singe abends auf der Bettkante auch noch. Das sind Leute, die haben keine Ahnung, null, keine Ahnung von Glaubensdingen. Sie denken trotzdem nicht hier oben das Schoss und so, ne? Ihr wisst. Ihr Lieben, wir gehen hin mit einer Botschaft. Mit einer Botschaft, die von Gott kommt. Glücklich sind die. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen. Ich habe eine Frage gestellt hier in meiner Vorbereitung. Wo stehen wir? Wo stehst du? Wo stehe ich? Wenn wir uns mit der Bergpredigt befassen, kommt man zur Auffassung, das ist ein Ideal für eine Elite. Kein Programm für die Massen. Ich selber bin mal zu früheren Zeiten mit meiner Familie Bergsteigen gewesen in Österreich, auch Bergklettern. Und da hatten wir immer so 3000er bis 4000er ein bisschen so vor Augen. Morgens früh um 4 Uhr zum Einstieg. Und wenn wir dann die ersten 1000 Meter überwunden hatten, sahen wir da oben die Hütte. Och, haben wir gesagt, gut trainiert, das machen wir. Da oben schaffen wir es noch. Aber ihr kennt so etwas von dem inneren Schweinehund. Ne? Man wünscht sich die Hütte sehnlicher herbei als denn je. Damals wünschte ich mir dann auch noch den halben Liter Bier. Damals. Und den Schinken. Und dann, wenn wir auf der ersten Hütte dann waren, ging mein Ex-Mann weiter und jubelte hinterher, hatte unseren Horn dabei und wir wussten, er hat es weiter geschafft. Und ich las eine Aussage eines ganz alten Priesters, der schrieb: Ein lockender Ruf der Viertausender ist nicht für die Menschen in der Gartenlaube. Ein Höhenweg der Heiligen zu gefährlich für Spießer. Ein Vorstoß der kühnen Wagemut fordert, zu gewagt für die vielen, denen es in der Mittelmäßigkeit am wohlsten ist und die nicht auffallen wollen. Der Satz gefällt mir bis heute. Aber dennoch, wenn ich ihn heute zitiere, ist es anders. Früher wäre geprägt gewesen von der Überheblichkeit meines Christenlebens. Ach, Spießer ist ja schrecklich. Oder die Gartenlaube ist ja viel bequemer. Oder die Mittelmäßigkeit, das bisschen angefrömmelt sein, das reicht doch. Nein, der ganze Einsatz für Jesus und für den Auftrag, den er uns gegeben hat, lohnt sich deshalb, weil er uns liebt, weil wir ihn gelernt haben, wieder zu lieben. Wir singen so viele Lieder wie auch eben, mein ganzes Leben gebe ich dir. Und ich fand das sehr schön, was du als Erklärung gegeben hast. Dass man nicht so schnell sagt, oh, mein ganzes Leben gebe ich dir und fang gleich nach dem Gottesdienst damit an. Ihr Lieben, es ist manchmal gefährlich, was wir singen und was wir beten. Wir sollten immer singen und beten, aber wir sollten vorher überlegen, was wir beten. Ich habe vor vielen Jahren nach diesem Erlebnis da in dem Zimmer mit dem Heftchen ein Lied geschrieben: Herr, welche Gnade, Herr, welche Liebe hast du für mich. Dein Leben war dir nicht zu schade, Herr, du starbst für mich. Herr, welches Leben, Herr, welche Kraft hast du für mich. Der Tod erhielt dich nicht im Grabe und weil du lebst, lebe ich, Herr, für dich. Gewaltig in der Aussage, mit einem schönen E-Gitarrenpart dazwischen. Eine jammernde E-Gitarre. Ach, herrlich. Ja, immer noch herrlich. Und als ich jetzt mich vorbereitete und dachte, Herr, was hast du in den ganzen Jahren anstellen müssen mit so einer überheblichen Kuh? Ich hoffe, ich bin es jetzt nicht mehr. Trotz Evangelist, trotz Hirtenherz. Sondern wir müssen oftmals geschrubbt werden, egal wodurch. Am inwendigen Menschen, an unserem Herzen. Manchmal gebraucht Gott ein Scheuermittel, je nach Herzenszustand. Aber er liebt uns bedingungslos, ohne Vorbehalte. Er ist treu an jedem neuen Tag, wie wir auch singen. Er ist derjenige, der sagt, oh, hast du wieder eine überhebliche Aussage getan. Mädel, geh mal in dich, knie dich mal hin, egal wie alt du wirst. Er ist treu, egal wie wir uns verhalten. Aber es lohnt sich, mit dem zu leben, der uns bedingungslos liebt, der uns begnadigt hat, der uns alles vergibt, immer wieder neu vergibt und der uns sendet. Sendet mit der Liebe, die er für uns hat, hin zum anderen. Der uns sendet mit seinem Regierungsprogramm, um Einfluss zu nehmen in dieses Umfeld. Egal mal wo. Ich habe noch viel vor. Ich möchte noch ein Familienhaus haben mit all den kaputten Leuten, die entwurzelt sind, gerade im Osten. Und ich möchte noch eine internationale Bibelschule aufbauen können mit den anderen Kirchen, die dort zusammen sind, auch in Wittenberg. Und ich habe gesagt, Herr, bis zum letzten Atemzug. Nicht, weil ich Workaholiker bin. Ich freue mich auch, in Ruhe sitzen zu können, gutes Buch zu lesen. Aber ich möchte für ihn unterwegs sein. Ich möchte Menschen motivieren, egal wer mir über den Weg läuft. Möchte sie mitnehmen in die Gemeinde, möchte sehen, dass die Seelen wieder heil und gesund werden. Und dann, was passiert? Mark, du heißt Mark. Kommst du und singst mit mir zusammen? Wollt ihr mit? Also wir haben gestern uns kennengelernt. Wie lernt man sich am besten kennen, wenn man zusammen singt? Ich werde gleich noch enden mit einem Satz. Den lese ich euch vorher auch schon mal vor, gleich zum zweiten Mal. Nachdem ich euch gesagt habe, wenn der Herr Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist in mir wohnt, mir das gibt, was er von mir verlangt, dann kann kein Anspruch zu hoch sein. Von da an ist es mir nicht bloß ein Befehl, der mir sagt, wie ich nachfolgen soll, sondern eine Verheißung dessen, was aus mir werden kann. Ist das nicht mutmachend, bei allem Stress, wenn wir geschrubbt werden? Ist es nicht lohnenswert, sich schrubben zu lassen? Es hat Spaß gemacht, gestern den Besuch bei euch beiden durch dieses Lied zu ergänzen. So Spontanes liebe ich. Und ich freue mich, dass du dich darauf eingelassen hast und du auch, ganz spontan. Es hat mir sehr gefallen, mit euch heute Musik gemacht zu haben. Da bist du auch. Ich sag euch diesen Satz noch einmal. Wenn der Herr Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist in mir wohnt, mir das gibt, was er von mir verlangt, so kann kein Anspruch zu hoch sein. Von da an ist es mir nicht bloß ein Befehl, der mir sagt, wie ich nachfolgen soll, sondern eine Verheißung dessen, was aus mir werden kann. Das ist von Oswald Chambers, den ich auch seit 1976 lese, immer wieder neu, mit neuen Vermerken. Herr, hast es endlich geschafft, so mit gewissen Aussagen. Ihr Lieben, ich möchte euch motivieren, euch einzusetzen, euch durch die Liebe Gottes prägen zu lassen, andere zu prägen und zu motivieren. Amen.